Moin und herzlich willkommen bei Kultur und Wort, dem Kunstpodcast aus dem Norden. Mein Name ist Bettina Winkler-Marxen, ich bin Kunsthistorikerin, Autorin, Kulturredakteurin, Galeristin und betreibe diesen Podcast, um dich mitzunehmen bei Besuchen in Norddeutschlands Kreativszene. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken für euer Feedback. So wunderbare Mails habe ich erhalten. Leute, die ich gar nicht kenne, haben sich bei mir bedankt für die Gespräche und für Einblicke in die Leben der Kulturakteure, die ich interviewt habe. Das tut mir gut und trägt mich auch weiter durch diesen Podcast. Mir bringt das natürlich unglaublich viel Spaß. Mein Kunsthistorikerinnenherz schlägt höher, wenn ich Personen so sichtbar machen kann für die Region, in der sie wirken oder eben auch darüber hinaus. Die Position, die ich heute vorstellen möchte, ist eng mit Schleswig-Holstein verbunden. Es geht um Tobias Duwe. Tobias Vater war Harald Duwe, ein bekannter kritischer Realist, der jahrelang Kunststudenten an der Landeskunstschule in Kiel ausgebildet hat. Tobias Mutter lebt immer noch dort, wo Tobias auch groß geworden ist, und hat neben Tobias noch zwei weitere Kinder, Johannes und Katharina, die beide auch malen. Das Interview führte ich Ende September 2021, kurz vor der Bundestagswahl, die Tobias auch erwähnt. Ich habe den Teil aber drin behalten, weil er dabei etwas über das Zusammenleben mit seiner Mutter erzählt. Noch kurz zur Biografie. Tobias Duwe wurde 1961 geboren, ist also gerade 60 Jahre alt geworden. Er studierte in Hamburg und gehört seit 1992 zur Malgruppe der norddeutschen Realisten. So, nu aber ran an die Kunst von Tobias Duwe. Lieber Tobias, in der Einladung habe ich geschrieben, du hast Standorte in Südfrankreich und in Norddeutschland. Erzähl doch mal, mit wem hast du heute Morgen gefrühstückt? Wie bist du hier in Deutschland aufgestellt?
Ja, ich habe ganz alleine gefrühstückt. Ja, aber das gefällt mir sehr gut so. Ja, naja, ich bin ja so ein zweigeteilter Mensch. Das ist tatsächlich so. Ich habe das vor 30 Jahren, was? Von 1990 habe ich das angerührt, dass ich mir eine französische Familie angelacht habe. Und die sind natürlich in Frankreich und so weiter. Und das geht auch alles ganz gut. Und so bin ich dann häufig auch ohne Familie. Mal abgesehen natürlich von meiner deutschen Familie. Aber da bin ich auch so, dass ich sage, ich finde das ganz gut, wenn ich dann meine Zeit für mich habe. Und wie war das mit dem Frühstück? Ne? Ja, da habe ich dann, ich habe das ganz gerne, dann mache ich das Radio an und dann höre ich zum Beispiel am Morgen vorgelesen und so ganz locker in den Tag und muss nicht irgendwelche Probleme wälzen als erstes, was denn zu tun ist.
Sondern, aber du wohnst, ist das richtig, du wohnst dann in deinem Elternhaus?
Ja. Wir haben das Elternhaus, da ist es ja so, dass meine Mutter, die ist ja 97, die wohnt da noch und ist auch noch ganz gut drauf, aber es ist sehr groß, das Haus, und ich habe das so mal so auseinandergetrennt, dass ich da eine kleine Küche habe und auch eine Partie, wo ich auch arbeiten könnte, das tue ich allerdings nicht, damit es nicht nach Farbe riecht, und da habe ich eben mein Frühstück und mein Essen und so etwas, und wenn man dann will, das finde ich eine sehr gute Angelegenheit, dann kann man sagen, so, und heute ist Sonntag und heute frühstücken wir dann mal zusammen. Was wird denn morgen vor der Wahl passieren? Dann sage ich, hast du noch mal nachgedacht? Bist du dir sicher? Ich auch. Dann gehen wir da jetzt mal hin.
Ja, wunderbar. Ja. Wunderbar. Mhm. Du bist geboren in Bad Oldesloe 1961.
Ja.
Der Vater Maler, die Mutter Maler, ja. Also Harald Duwe, ja. Heidi Duwe-Plog, ja. Haben wir eben erwähnt. Du hast dich aber zuerst für Biologie entschieden.
Ja, das ist wirklich eine ganz komische Geschichte, dass man eigentlich so aufgestellt im Leben sagt, das nicht, bloß nicht Künstler. Na wirklich, und mein Vater sagt immer so, also du lernst was Anständiges, ja? Und so, und dann war das so, und ich wäre nicht drauf gekommen. Also ich sage jetzt, also ich habe ja auch gesehen, was das für eine Arbeit ist, ne?
Aber Biologie war
mein richtiges Ding eigentlich so, und dann brauchte man aber ein gutes Abitur. Ne? Meins war nicht gut, das war 2,6, und damit ging eigentlich zu der Zeit fast gar nichts. Na, und dann habe ich alles Mögliche gemacht und bin erstmal 2 Jahre im Altenheim gelandet und habe gepflegt und all solche Geschichten. Und dann kam ein Studienplatz über die Zulassung, über die Prüfung. Und dann sollte ich nun also in die Werbegrafik gehen. Also an der Amgardstraße. Zum Glück wurde da ja auch viel gemalt und so. Und ja, dann hat sich das dann doch dahin entwickelt, obwohl es auch was ganz anderes hätte sein können. Und sicherlich mit ebenso viel Freude und Hingabe. Also ich finde, es gibt so viele schöne Dinge, die man im Leben machen muss. Und man kann es eigentlich auch nicht unbedingt seine Kreativität nur im Malen oder Musizieren ausleben, sondern in ganz vielen anderen Sachen auch.
Ja, wunderbar. Ja. Wie hast du damals gemalt? Ich meine, man fängt ja wahrscheinlich als Student an, ich sag mal, Abzeichnen, Porträtzeichnen, Farbtheorie. Dann ist es ja meist erstmal realistisch.
Ja, das war ja bei uns überhaupt kein Thema, dass es etwa nicht realistisch sein könnte. Also die Idee ist mir ja nie gekommen.
Aber war Realismus nicht der Zeit lang auch verpönt? Also das war doch
irgendwie ja, natürlich war das auch verpönt. Also besonders war natürlich die Freilandmalerei, das, was wir als norddeutsche Realisten machen, das war eigentlich verpönt. Also das, ich war ja dann zum einen bei Erhard gelandet,
Göttlicher,
und dann vor allen Dingen bei der guten Almut Heise. Na, das ist ja so ein total eingefrorener Realismus. Und der gefiel das gar nicht. Also ich hatte diese Macke hatte ich eigentlich von Anfang an, das muss ich sagen, das war eine Macke, dass ich sage, mir frieren die Füße hier im Haus ein. Ich muss raus, ich will den Hafen. Und da hatte ich so eine Kiste, mit der bin ich dann auf da gab es ja diese Hafenfähren, die wie so ein Bus da rumfuhren. Und da habe ich mich dann raufgesetzt und dann kam ich mit so einer Kiste wieder zurück. Und das fand sie eigentlich ganz schrecklich.
Ist das diese Kiste von deinem Vater?
Ja, das ist die Kiste von meinem Vater.
Ich habe nämlich überlegt, warum. Ja. Tobias, du so komische Formate hast. Sag nochmal, das sind die Formate?
Ja, das ist das sogenannte kleine Malkastenformat und das große Malkastenformat. Langsam wird das bei mir immer weniger, weil ich dann auch keine Lust mehr auf diese Malpappen hatte. Und weil ich gemerkt habe, mir passt es also wirklich auch draußen an der Staffelei zu tun. Also zu Anfang ist das ganz toll mit so einer Kiste, weil man sich so wegkrubbeln kann. Ne? Also man sitzt dann irgendwie in so einer Ecke und dann wird man nicht so bemerkt. Wenn man so steht irgendwo, dann ist ja sofort jemand, denkt, hier ist Schaumalen. Und dann hat man auch gleich ganz viele Leute hinter sich. Und das war natürlich für mich, auch das war für mich ein Problem erstmal. Aber auch beim Studium war es ein Problem. Sagte jetzt, wann fängst du denn jetzt mal an, was Richtiges zu machen? Sagte die dann immer. So geht das jetzt nicht weiter. Und wir haben uns dann irgendwann ganz furchtbar erzürnt, muss ich sagen. Und dann sagte sie, ja, wenn du das nicht aufgibst und da mal ernsthaft anfängst zu wirken, dann musst du raus aus der Klasse. Dann habe ich überlegt, dann habe ich gesagt, naja gut, dann muss ich eben raus, dann aber bin ich besser draußen.
Aber
ich
ernsthaft wirken ist dann nicht realistisch? Oder wo war denn der Knackpunkt?
Nee, also die Frage nach Realismus stellt sich ja in dem Falle gar nicht. Ja, da könnte man ja jetzt auch Stunden drüber reden, was ist ein Realismus und so. Ne?
Darüber also, müssen wir sonst nochmal in einem kleinen Grüppchen.
Nein, das ist unerquicklich. Also wir haben auch diese Diskussion heute nicht mehr so, wie sie eigentlich vielleicht in den 80er Jahren oder in den 90er Jahren gewesen. Ab wann ist das denn Realismus? Kommt eigentlich natürlich vom Courbet her und so weiter. Und wenn man jetzt den Harald Duwe als kritischen Realismus hätte, dann hat das natürlich auch einen ganz anderen Ansatz. Jetzt zu sagen, nur ich kann es wiedererkennen, was drauf ist, muss nicht unbedingt mit dem Begriff Realismus betitelt werden. Das könnte dann auch ein Naturalismus zum Beispiel sein. Und ich persönlich, früher war das immer, das ist ja Naturalismus, ne? Oder das ist ja Abmalen oder so. Aber ich sage ja, lass mal stecken. Ne? Also das ist eigentlich unwichtig. Mal nebenbei gesehen, was wir heute, wenn wir in die Kunstgeschichte gucken, als Naturalismus bezeichnen, das ist ja allemal ganz tolle Kunst. Ne? Also das würde man auch heute nicht mehr so als abwertend betrachten. Und mir kommt das so durch den Kopf, wenn ich so wie der Heinrich Züge so ein Schaf malen könnte, wo ich das Gefühl hätte, ich kann jetzt in die Wolle reingucken. Mein Gott, dann wäre ich doch so glücklich wie nur irgendwas.
Ne? Ach, also, komm, die Schafe hier sind auch toll geworden.
Naja, so muckelig irgendwie.
Ja,
aber
bei der unteren
also deshalb diese Frage des Realismus ist es nicht. Aber so, wir sagen ja in der Kunst, ja, es muss irgendwie durch so einen Trichter durchgeschickt werden. Ne? Also jetzt zu sagen, das ist jetzt mal eine schöne Frau.
So. Ein schönes Motiv.
Ja, so ein schönes Motiv. Jetzt muss da ja irgendwie Form rein, ne? Und Ausdruck muss rein und so etwas. Und das sagen wir mal, das ist jetzt der Trichter. Das ist bewusst sozusagen wahrgenommen wird und eine bewusste Form, also auf die, sie ist trotzdem natürlich, wer hin will, geht in die Kunsthalle und sieht diese ganz großen, tollen Bilder von der Almut Heise mit diesen wahnsinnigen Mustern und so weiter, aber es ist natürlich, es ist wie eingefroren, wir sind alle so und so und das ist ja ganz extra so, oder wenn man jetzt sagt, mal ja, jetzt fällt mir dazu ein, so der Balthus, wie die so, irgendwie so am Tisch oder was, es ist auch ein, es hat also eine ganz besondere Form, wo man sagt, ich vergreife, das ist jetzt also umgeformt aus dem, was ich da gesehen habe, ist dann auf eine Art und Weise Kunst geworden. So, und als junger Mensch, dann sagt man, oh, um Gottes Willen, jetzt habe ich wieder irgendwie da einen Baum gemalt und habe ich denn das jetzt durch den Trichter geschickt sozusagen, war ich ernsthaft genug?
Ah, okay.
So, also, und dann sagt man, das musst du dann lernen. Aber im Laufe der Jahre habe ich dazu eine andere Einstellung gekriegt, weil ich eben bemerkt habe, dass es grundsätzlich etwas anderes ist, etwas zu betrachten und zu sehen oder es zu malen. Es wird einfach zu etwas anderem, indem ich es male.
Aber wie wichtig, darf ich da einhaken, ja, wie wichtig ist dir denn, dass das Motiv, die Landschaft erkennbar ist? Also gehört das mit zu dem Filter dazu, dass du es überhöhst oder verdichtest oder so?
Ja, es ist ja so, man läuft so rum und dann hat man mal einen Tag so wie oh mein Gott, ich sehe gar nicht richtig was, ne? Also so, kennt doch jeder. Und dann hat man mit dem Mann gesagt, mein Gott, ist das schön. Und ach, da kommt so ein Licht an so einem Stamm runter oder irgend sowas. So was hat man doch. Und als Maler, also als wenn ich jetzt sage, Handy und so, kann man alles Mögliche knipsen. Und der Moment geht ja auch furchtbar schnell vorbei. Und als, wenn ich als Maler stehe, dann ist es wieder was anderes. Und wenn ich jetzt das richtig so betreiben soll. Was hat mich denn jetzt angerührt? Was war es denn nun eigentlich, was mich in diesem Moment so angesprochen hat, dass ich stehen bleiben wollte? Und da gucke ich und sage mal, ja, da gibt es eine große Fläche und da gibt es eine kleine Fläche und da kommt so ein Licht da. Das ist jetzt vielleicht in dem Moment so, aber dann ist es wieder anders. Lass es mich versuchen. Und dann lasse ich mich hereinfallen in die ganze Geschichte und lass mich mitziehen von der Geschichte. Und eigentlich ist es so, am Ende, ich stelle es immer wieder fest, durch dieses ja, 30 Jahre draußen malen, dass die Leute kommen und sagen, oh mein Gott, ich erkenne es wieder, aber es ist auf eine Art und Weise dann doch ganz anders. Und besonders ist es natürlich schön, wenn die Leute sagen, ja, so wie es da ist, ist es eigentlich schön, aber auf ihrem Bild ist es nochmal schöner. Und das liegt natürlich daran, dass man unendliche Möglichkeiten hat, wegzulassen und zu sagen, das ist jetzt gar nicht wichtig für mein Bild. Mein Bild, das war der Stamm. Das war diese Borke oder das war dieses Licht, was jetzt da hinten so durchknallt oder irgendeine Person, die ich kurz mal gesehen habe, die da irgendwie durchlief und eine wirkliche schöne Musik machte.
Und die baust du denn mit ein?
Ja, die mache ich mit drin und manchmal ist sie dann nicht so und dann kommt ein anderer vorbei und kommt wieder. Aber manchmal wird es ja oder oft, diese Gefahr, die muss man ja aushalten, dass man sagt, es ist nichts geworden, ich habe es versucht. Ich habe es versucht, aber ich bin gescheitert. Ja, warum denn nicht?
Ja, es ist ja die Frage, was du dann mit dem Bild machst, weil ich kenne das von anderen Künstlern. Also
was mache ich mit dem Bild? Mal ein anderes drauf.
Super. Ja, aber gibt es, wenn du jetzt mit dem Fahrrad durch die Landschaft radelst, jetzt so in Gedanken, gibt es da auch, ich sag mal, Momente, wo du nicht als Maler guckst? Du bist doch immer Maler, oder?
Nee, den Motor muss man anwerfen. Ich habe das Gefühl, man muss ihn anwerfen. Es ist auch so, also jedenfalls ist das eine Erscheinung, die ist vielleicht neu für mich jetzt, also auch auf die Musik bezogen. Ich habe 2 Jahre praktisch keine Musik gehört und habe gesagt, aber das ist geklingelt, das geht an mir vorbei. Und dann hat man mal den Dreh und sagt, jetzt lasse ich das zu. Also das heißt ja auch, ich lasse Emotionen zu. Es kann ja sein, dass ich durch Umstände gar keine Emotionen will. Also jetzt zum Beispiel, wir haben ja einiges erlebt, ne? Will ich da jetzt noch diese Emotion? Ich halte aus, so, ne? Also jetzt nicht irgendwie noch so ein Beerdigungsgeklingel oder irgendwie sowas, also dann will ich gar nicht. Und dann kommt man wieder zu und sagt, jetzt höre ich den Mozart, jetzt merke ich es, wie genial er ist. Also das ist, es ist ja auch eine geistige Leistung, es zu verstehen. Also das merke ich an meinen Kindern. Ich habe da leider nicht genug Musikerziehung gemacht und sagt, ja, aber wie kann es eigentlich sein, dass für die, was für dich das Größte überhaupt ist, sagen wir mal so, Genome-Konzert oder so, oder wieso ist das für die geklingelt? Wieso kommt das da nicht an in diesem Kopf? Das heißt also, es müssen irgendwelche
Gewohnheiten
erstmal. Ja, nicht, es muss dekodiert werden. Mhm. Und genauso ist es auch mit der Landschaft. Man kann also eigentlich vollkommen taub durch die Landschaft laufen und sagen, ja, das ist schönes Wetter heute oder ist eine Wolke, ach, kommt aus dem Schornstein die Wolke oder was. Oder man saugt es wirklich so auf. Also so geht mir das. Und wenn man das hat, also das ist vielleicht auch eine Technik, die man dann im Zweifelsfall lernt, dass man sagt so, heute ist der Tag gekommen, du malst ein Bild. Na, also ich male ja jetzt nicht jeden Tag ein Bild, aber so, also dann nehme ich die Zeit und dann sage ich so und dann guckt man und sagt, oh mein Gott, das ist interessant und das ist interessant. Merkwürdigerweise ist es so, dass wenn man sich darauf einlässt, dass man diese Schönheit gar nicht suchen muss. Also ich finde, man muss sie nicht suchen. Sie ist eigentlich überall.
Und wenn du jetzt dann den Pinsel das erste Mal aufsetzt, ist das Bild in Gedanken denn schon fertig oder entwickelt sich das trotzdem?
Also es ist so. Also jetzt sage ich, ich laufe da durch die Gegend und dann sage ich, hallo, da ist was los. Da ist jetzt was los. Nein. Mein Gott, aber warum ist da was los? Dann kommt die Analyse. Dann sagt er, das ist also, es spricht aus dieser Form. Es hat vielleicht auch einen Hintergrund. Also oft ist es ja so, dass man hintergründig Ausdruck für das Leben allgemein vielleicht sucht und so. Und sagt man, das hat eigentlich das damit zu tun. Also das also ganz klassische wäre jetzt ein Weg in die Tiefe, wissen wir alles, was das nun soll. Ne? Aber es kann ja auch wie so ein Zaun sein, dass alles vernagelt ist. Sagen wir mal, das wäre jetzt das Gegenteil. Also dann sage ich, warum ist es eigentlich interessant? So, und dann gucke ich so, vielleicht so. Oder am besten ist es, ich nehme einen Stift und mache so eine ganz kleine
doppelte Briefmarke.
Doppelte Briefmarke, so eine ganz kleine Zeichnung, sage, daran liegt es eigentlich. Mhm. Es muss da aufhören und es muss da aufhören. Es ist vielleicht nicht alles darin, aber es ist etwas darin, das steht ein ganz klein wenig daneben. Das kann aber dazu. So, ungefähr. Je klarer der Plan ist, desto leichter ist es, das Bild zu malen. Denn ich weiß genau sozusagen, am Ende dieser 3-4 Stunden oder was, will ich dahin. Es kann natürlich was dazwischen kommen, das ist ganz anders wert. Oft ist es so, dass es sogar besser wird. Also weil man ja auch dann entzündet ist, sagen wir mal. Also man ist dann rezeptiver und kann zack und zack und zack da was machen. Und dann ist auch diese Frage, wie mache ich es dann eigentlich gar nicht da? Weil dann brauche ich ja eigentlich nur noch zu rühren.
Ausführen.
Zu rühren und zu sagen, und dann immer einen Moment mal, dann zieht man nicht rein, dann sagt man so, und dann ist das, oh, jetzt tritt man einen Schritt zurück, also auch gedanklich, und sagt, der Ausdruck, den du wolltest, kommt er jetzt mit dem rüber oder kannst du es anschleifen? Das heißt eigentlich, die Farbe auf der Palette wird in gewisser Hinsicht eine andere als die, die ich mal jetzt auf den Fleck bezogen sehe. Und das rührt daher, dass man natürlich die Farben im Zusammenhang sieht. Ne? Also,
ich glaube, er könnte darüber stundenlang
erzählen. Sagen wir mal, ja, das kann natürlich immer, das ist,
das ist
deshalb, also diese Frage, also warum ist die Malerei etwas anderes als das, was ich da sehe? Die finde ich wahnsinnig interessant. Die ist ja auch so offensichtlich. Aber für so viele Menschen ist sie nicht offensichtlich, denn sonst würden wir gar nicht immer wieder über diese Problematik reden. Ist es denn nun realistisch oder nicht?
Ich würde gerne, ihr könnt gerne ihn hinterher nochmal weiter befragen. Ich würde gerne jetzt kommen zu der Ausstellung selber. Die ältesten Bilder sind von 2008 und 2009. 2009 hast du das erste Mal bei uns ausgestellt,
ja,
mit Brigitta Borchert, damals auch in Kellinghusen. Da haben wir uns noch gesiezt. Ach. Du, Brigitta, und sie, Herr Duwe, habe ich denn gesagt.
Ach ja.
Ja, guck an. Gut. Und dann hast du 2014 zusammen ausgestellt, schon hier in diesen Räumen mit Uwe Thomas Kuschel zusammen.
Ja.
Und das ist jetzt die dritte Ausstellung, eine große Einzelausstellung. Und du hast speziell für diese Ausstellung auch unsere Region besucht. Zwei haben wir ausgesucht, einmal die Störlandschaften hier, die beiden. Wie hast du die Landschaft um Itzehoe erlebt?
Ja, leider zu kurz. Also hätte ich gesagt, dass hier... Ich kenne so viele Landschaften in Schleswig-Holstein inzwischen und ich habe mir nie die Zeit genommen, wirklich anzuhalten. Und dann bin ich da an diesem Deich da rumgefahren und habe gedacht, es ist wunderschön. Man müsste eigentlich eine Woche oder zwei Wochen oder was müsste man hier bleiben. Ich kann dir nur die Anregung geben. Lad doch einfach mal so ein Viererpack oder was hier mit Luftmatratzen in den Raum passt, sagen wir mal so, oder was?
Ich arbeite dran. Wir arbeiten, das machen wir.
Lad ihn mal ein, weil ich finde, es lohnt sich unglaublich.
Also gerade, ich sag mal, das wirst du vielleicht nicht wissen, wir wählen ja morgen, ob Stör jetzt aufgeht oder nicht. Also das, also alleine mit Wasser in der Stadt, also einem attraktiven Wasser in der Stadt, das wird morgen entschieden. Ich werde dir erzählen, was wir gewählt haben.
Ja, also es ist... Also,
dann kann er beim nächsten Mal die Störschleife.
Ja, das meine ich doch gerade. Das meine ich doch. Das als Wasser in der Stadt als Motiv, jetzt hier als roten Faden, roten Bogen.
Ja, das hat einen echten Faden und der ist, ja, ich war beeindruckt und habe es viel zu spät angefangen. Ich sage so, heute ist es so, es sieht so aus, es könnte trocken bleiben und jetzt setze ich mal ins Auto und fahre dahin und dann habe ich gedacht, naja. Hast du dir nicht mehr Zeit genommen?
Also ich muss euch sagen, ich darf euch sagen, ich habe ihm unser Gästezimmer angeboten. Also an uns liegt es nicht. Nach wie vor das Angebot steht.
Ja, auf jeden Fall.
Auf den Bildern sind hauptsächlich Landschaften. Ein Bild fällt, drei Bilder fallen raus. Also Elster und Karpfen haben wir hier. Aber ein anderes Bild fällt raus, weil das die Kap San Diego ist. Ist das ein Bild, was du mit den norddeutschen Realisten zusammen gemalt hast?
Ja, natürlich.
Du bist ja Stammbesetzung. Die Malgruppe besteht seit 30 Jahren, wenn ich richtig informiert bin.
Doch, ja. Ich habe nicht nachgezählt.
Ja, auf der Homepage steht das so.
Ja.
Und da bist du auch mit auf den Fotos mit drauf, also das belegt. Mhm. Welche Aktion der norddeutschen Realisten hat dir denn am besten gefallen?
Mein Gott, wir haben so unglaublich viel erlebt. Das muss ich dazu sagen. Also wer darf in seinem Leben so viel erleben? Ne? Also durch die Malerei kommt man in Gefilde, nach Schweden sind wir gekommen, nach Finnland sind wir gekommen, nach Lissabon sind wir gekommen.
Und ihr wart auch, ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert, in Stürkarten.
In Stürkarten fing das so praktisch, das war noch im Anfang.
Ja.
Ja, in Stürkarten, das war...
Bei Helmut und Ingalls Friebel.
Ja. Ja, da gab es diese wahnsinnigen zusammenfallenden Bauernhöfe. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Und da ist die Stör noch ganz klein. Deshalb habe ich sie mir auch so klein vorgestellt. Deshalb war ich so erstaunt, hier so ein weites Wasser zu finden. Aber was hat mir am besten gefallen? Kap San Diego, das war natürlich eine Geschichte, dass man da eine Woche auf diesem Schiff. Ich kann es nur jedem anraten, der mal Hamburg-Urlaub. Ne? Nehmen Sie sich ein Zimmer auf der Kap San Diego. Es ist genial. Also man sieht ja diese Bullaugen, man hört das ganze Hafen treiben. Also Wasserseite bitte, ne? Also nicht zur U-Bahn. Da sitzt, ich weiß nicht, da saß jedenfalls, sag mal, Brigitte war U-Bahn-Seite und da saß ein Russe mit so einer Kötschkommode und hat den ganzen Tag hier Ententanz gespielt. Und sie ist wahnsinnig geworden, was ich verstehen kann.
Obwohl sie auch tolle Bilder gemalt hat,
aus dieser Luke raus. Ja, aber trotzdem, das war ein Riesenerlebnis, dass man da wirklich bis in die Nacht oben auf Deck sitzt und dieses Hafentreiben und den Sonnenuntergang und die Werften und so weiter. Und ja, was soll ich sagen? Also das alles. Ich kann nicht sagen, dass unter denen, ich weiß nicht wie viel, ich habe es nicht mitgezählt, das Symposium, wir gemacht haben, das war da irgendwo ein Reinfall gewesen wäre, wo man sagt, ach Mensch, das hättest du dir jetzt ja mal wirklich schenken können. Und das ist eben dieselbe Geschichte, dass man sagt, wenn man denn mal da ist, da wird sich immer irgendwas Interessantes finden. Weil man natürlich auch durch dieses Draußensein und neugierig sein und um die Ecke gucken mit Menschen zu tun hat. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass man Menschen kennenlernt, dass man ins Gespräch kommt, Also inzwischen gefällt mir das sehr gut. Das hat mir jetzt auch die letzten 2 Jahre sehr gefehlt, dieses irgendwie quatschen, erfahren, was machen die Menschen da und auch Tipps kriegen. Die sagen, ja, pass mal auf, also wenn du das wirklich wissen willst, dann geh mal dahin. Und ich kann sagen aus Erfahrung, also sagen wir mal, 70% dieser Tipps sind wirklich gut. Weil man da nicht hinkommt. Wenn man irgendwie so wie so ein Meteorit da rausfällt, irgendwo da in Finnland oder was der Kuckuck, auch in Schleswig-Holstein, dann musste man furchtbar viel Zeit aufwenden, um irgendwie rauszukriegen, ja, was passiert jetzt hier eigentlich? Und durch dieses Gespräch ist man doch relativ schnell dicht dabei und hat Unmengen Anregungen.
Super. Das größte Bild, oder also das neueste Bild, was hier in der Ausstellung hängt, ist das größte. 1,50 Meter. Als Tobias das am Mittwoch gebracht hat, hat er mit so 2 Tüchern, pass auf, bitte, das ist noch nass. Ja. Also jetzt nicht, also, das habe ich dann ganz schnell aufgehängt. Es ist inzwischen trocken, hoffe ich.
Ja. Ja, aber das zeigt was anderes. Das zeigt ja, dass der Maler nicht nur draußen malt.
Ne? Denn das ist ja...
Na, also er malt nicht nur draußen. Er kann solche Bilder auch draußen malen. Oft fängt er sie auch draußen an, wenn das Wetter das denn macht. Ich habe auch schon so große Bilder auf dem Deich gemalt und wenn dann zu viel Wind war, habe ich es einfach so aufs Gras gelegt und habe gesagt, das macht ja nichts. Ich komme ja ran. Ne? Aber es hat so seine Grenzen. Mal muss man denn einen guten großen Stein finden, um den da drauf zu legen, auf die Ecken, dass es nicht wegfliegt. Zum Beispiel. Oder... Naja, ich bewundere natürlich unendlich diese Vitalität vom Christopher Lehmfuhl, mit dem ich ja sehr viel auch draußen gemalt habe. Für den ist das ja eine Briefmarke, was ich dann da so mache. Und der dann da ganz knallhart so ein Bild an so einem Laternenpfahl festbindet oder an einem Baum oder irgendwas findet er. Und da kann man sich auch die eine oder andere Anregung denn holen, wenn man sowas technisch dann in der Hinsicht so praktisch umsetzen kann. Mhm. Ne? Aber ich bin da ein bisschen langsamer, weil ich natürlich irgendwie doch nicht in die Farbe reinfassen möchte, sondern ich mache dann, ich nehme den Pinsel und dann dauert das so eine Zeit und in diesem Fall war es eben auch so ein Ding, dass ich sage, so dann ist das da irgendwie, uns fehlt hier und da noch und willst du es jetzt wegtun oder willst du irgendwie es weitertreiben? Und ja, dann habe ich es weitergetrieben und dann war es gerade soweit.
Ich weiß ja nicht, wie es euch und ihm geht. Also gerade bei diesem Bild hat mich total überrascht, mit welcher Wucht sich die Natur präsentiert. Armin Müller-Stahl hat mal gesagt, dass die Kunst immer politisch ist. Steckt hinter der Malerei auch ein Statement, also eine politische Haltung? Das heißt, geht es auch um die Achtsamkeit der Natur gegenüber?
Ja, wenn du so willst, natürlich. Das liegt ja auf der Hand. Ich meine, aber ich würde das nicht mit diesem Satz titulieren, dass nun alles politisch ist. Mich habe schon in der Schule, also als Fünftklässler damit traktiert. Dann kam man ja aus dem Dorf da nach Hamburg und sagt, ja, sind wir in der Stadt und so. Und dann sitzt da vorne vor seinem Pult und sagt, Kinder, ich will euch mal was sagen. Das müsst ihr euch hinter die Ohr schreiben. Alles ist politisch. Oh, oh Gott, wie habe ich gedacht.
Und ich frage das jetzt auch.
Wie soll ich damit umgehen? Das ist also irgendwie, man fühlt sich dann so klein, so irgendwie so. Und inzwischen ist es natürlich so, dass wir bemerkt haben, dass wir ohne diese Natur nicht um können. Ja, das ist aber eigentlich seit den 70er Jahren, ist das jemand, der sich wissenschaftlich mit Kulturgeschichte auseinandersetzen, ist es klar. Und nun ist man eigentlich erstaunt, wie erstaunt man darüber sein kann, dass es so ist. Und natürlich ist, wenn man so will, der Natur huldigen, sagen wir mal sagen, mein Gott, es ist so schön und da bin ich ja keine Ausnahme. Also für, würde sagen, 90% zum Glück der Menschen ist die Natur nach wie vor ein Ziel. Ja, in dem Sinne ist es politisch, weil man natürlich sagt, ich will es bewahren. Ich will versuchen, das meine dazu zu tun, dass es eben nicht kaputt geht. Na, ich bewundere jetzt unendlich den Mut zum Beispiel meiner älteren Tochter, die in die Forstökologie geht. Also die studiert nun also tatsächlich Agrar- und Forstwirtschaften und wird dann irgendwie so, wenn alles klappt, wird sie ein Feuchtbiotop im Rahmen der Waldentwicklung Spezialist. Na, dann sage ich, also sei dir darüber klar, du musst unendliches Leid wirst du aushalten müssen. Das erfahre ich auch, wenn ich im Wald male oder sonst irgendetwas. Und wir haben ausgiebig auch zu tun gehabt mit Förstern, als Maler, ne, als Gruppe. Die sagten, also ja, es ist zum Heulen. Es ist zum Heulen und ich habe keine Lust mehr. Ne? Also Chapeau, junge Menschen, 23, die sagen, ja, okay, mit 24 habe ich mein Studium fertig und dann stürze ich mich da hinein, weil ich glaube, dass wir es irgendwie noch richten können. Und der Maler, ja, so er denn vielleicht dieser Natur huldigt, vielleicht ähnlich wie Caspar David Friedrich oder sonst irgendetwas wie ein Romantiker, ist nicht nur ein Romantiker, der nichts begreift und sagt, also so, also er stiftet vielleicht auch an, dass man sagt, ich gehe da raus, ich will es erleben. Also das wäre dann, aber ich würde das jetzt nicht mit politisch, also politisch sind die jetzt Entscheidungen treffen müssen, nicht so rumeiern müssen, wir wollen ja jetzt nicht abgleiten, wie man in der Politik so rumeiern kann und dann hinterher immer sagt, ja, jetzt habe ich mal gefühlt, die anderen sagen jetzt, die Mehrheit wird jetzt sagen, jetzt bin ich auch, ja, jetzt müssen wir jetzt ganz schnell da raus. Und
dann lass uns schnell das Thema wechseln.
Lass uns schnell das Thema wechseln, aber es ist morgen unser Thema und wir machen dann, weil wir glauben, weil wir es alle begriffen haben, irgendwie auch vor diesem Hintergrund unser Kreuzchen.
Hintergrund, du bist gerade 60 geworden, ist ja auch Zeit, Resümee zu ziehen, zum einen, oder eben auch, das wäre jetzt meine Frage, was planst du demnächst, was ist für die nächste Zeit, für 22, bei dir auf dem Zettel?
Ja, es steht endlich wieder die Arbeit, glaube ich, so, dass wir wirklich raus dürfen. Ich meine, das ganze Verhältnis zum Mitmenschen hat sich ja geändert, also... So, wir stehen jetzt hier so nebeneinander und irgendwie vor 6 Monaten hätte ich dann irgendwie wahrscheinlich die Straßenseite gewechselt oder so etwas. Das ist total irre und dann denkt man, bleibt das irgendwie an einem haften, ne? Also werden wir das nochmal los. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, also man wird's los und jetzt bin ich eben wieder draußen und das Publikum draußen hat sich geändert auch, muss ich sagen. Also die Deutschen sind ja so ein bisschen so, die kommen ja gerne ganz dicht dran, ne? Sagt man, jetzt malen sie mal nicht mit. Also so, also die Individualdistanz hat sich deutlich vergrößert, jedenfalls im Moment noch. Das fand ich eigentlich ganz angenehm. Ja, und dann kommt, was kommt denn jetzt? Da kommt, als erstes kommt, ja, Flensburg ist jetzt in der Woche. Und dann kommt direkt im Anschluss Bern in der Schweiz. Dann sehe ich die Bärsche. Dann sehe ich die Bärsche und danach habe ich für eine Ausstellung in Berlin, merkwürdigerweise fragt eine Ausstellung, sagen aber gar keinen Sinn jetzt Frankreich, aber die sagen, wir wollen französische Landschaften. Bin ich ja eigentlich durch diese, nachdem ich also meine kleine Flucht gemacht habe nach Frankreich 1990 und da hängen geblieben bin, da darf ich jetzt also hin, das mache ich 3 Wochen bis Anfang November. Und dann habe ich gerade die Zeit, diese Bilder, die ich da gemalt habe, für die Ausstellung in Berlin zusammenzumachen und einzurahmen und habe dann hoffentlich auch genug. Nicht, dass ich
durfte
dann,
keins aus Frankreich
mitnehmen. Nee, du darfst es keins mitnehmen, weil ich bin so sehr, sehr, sehr knapp noch gut, im Moment. Ja, und dann habe ich das machen wir dann da. Und dann, kommt...
Kommt noch mehr?
Im nächsten Jahr kommt einiges. Da kommt die Bretagne. Auch mit den norddeutschen Realisten, das darf ich schon sagen. Die sagen, die haben jetzt mit mal Blut geleckt und sagen, wir wollen da ans Meer. Da bin ich auch ganz heiß drauf. Dann kommt wahrscheinlich auch noch Bremen. Das war eigentlich für dieses Jahr abgesagt, zweimal abgesagt. Und finde ich auch ganz toll, dass wir mal in der Bremer Hansestadt rumlaufen dürfen und ein richtiges Museum dann auch da reinkommen mit den Bildern. Ja, und dann meine Themen, wo ich sage, so... Ja, ich möchte eigentlich dann doch mal weg vom Wasser, weil ich möchte eigentlich ins Unterholz. Und das Unterholz, also der Großensee ist schon ganz toll mit dem Unterholz, Aber das schönste Otterholz eigentlich, wo ich so richtig eingefangen bin, das gibt es in den Cévennes.
In Frankreich?
Cévennes. Das ist eigentlich der südliche Hang vom Zentralmassiv und da gibt es solche Hänge, wo man sagt, das kann gar nicht sein. Also so ein silbriges Buchenstammgewehr durchsetzt mit unglaublich schönen Steinen und dann hier und da Wasser, was von oben runter tropft und die schönsten Farnkräuter bildet und so. Und sag ich, so stelle ich mir irgendwie das Paradies gerade mal vor.
Also ich werde mich bemühen, bei der nächsten Ausstellung eins von den Bildern mit auszustellen, dass ihr das miterlebt. Ich bin jetzt am Ende meines Interviews und es gibt ja diese wunderschöne Tradition, dass wer noch eine Frage hat, jetzt bitte seine Hand heben möge und dann, ach, ja, wunderbar.
Zack.
Aus dem Publikum kam die Frage danach, wie Tobias selbst Bilder anderer Maler sieht.
Von Anfang an ist das die Schule des Sehens. Und da gibt es sozusagen, für mich persönlich gesehen, gibt es Highlights. Da mache ich auch keinen Hehl drauf, was das für Highlights sind, wo ich immer wieder darauf zurückkomme und sage, warum ist es eigentlich so, dass es mich so anspricht? Und da gehört zum Beispiel Corot dazu. Also Corot hat ja zwei gespaltenes Werk. Ne? Das eine Werk ist diese Historienmalerei. Also ich habe da ganz in der Nähe bei so einer richtigen Kollektion in Chantilly 5 Jahre gelebt. Da sind die Historienbilder. Die haben die gekauft, die haben mich nicht angerührt. Aber wenn Sie jetzt in Louvre gehen, da gibt es im großen Saal dieser Bilder von Corot vieles, was er in Rom gemacht hat. Und er ist ein Meister der Reduktion. Er ist ein, aber wie kann man so viel weglassen und trotzdem so viel Atmosphäre haben? Also man hat ja das Gefühl bei ihm, man guckt dann rüber und sagt, da ist der Luft da drin. Wie macht er diese Luft und wie macht er das, dass er, also der malt das Kolosseum zum Beispiel, und wir kennen das Kolosseum und sagen so, und das. Und wenn ich dann drauf gucke, das ist dann so groß auf diesem Bild, dieses Kolosseum, und sage, was ist es denn nun eigentlich? Und dann, es ist fast nichts. Und trotzdem ist es ganz da. Also das finde ich ganz, ganz unglaublich gut. Und auf eine ähnliche Weise zum Beispiel spielt der Pissarro für mich so eine irrsinnige Rolle. Weil er auch, der hat auch dieses unglaublich aufgefächerte Werk. Er ist ja, wenn man sagt, Präkurseur. Ne? Er ist immer eigentlich vorweg, es hat ihm nie geholfen irgendwie. Dann haben wir immerhin gesagt, ja, der ist so alt geworden, der hat das jetzt auch gemacht. Aber er hat es immer als Erster gemacht. Das finde ich das Irre bei ihm. Also bis hin zum, eigentlich zum Pointillismus endet es bei ihm. Und da ist es eben auch, dass er sagt, wie kriegt er es hin, dass er diese unglaubliche Naturerfahrung reinbringt. Aber er, heute sagt man immer umsetzen. Wenn man auf das Gesamtwerk guckt, er setzt es eben in einer Phase so und in einer Phase so und dann wieder auch ganz anders. Und immer ist es ganz da. Und auch da ist es eben, sag mal, er reduziert es so. So wahnsinnig. Und der dritte, den ich eigentlich sehr viel später, das ist banal, aber den habe ich nie begriffen. Den habe ich eigentlich bis zum 50. Lebensjahr, kann ich sagen, habe ich Van Gogh nicht begriffen. Und dann bin ich drauf gestoßen, auf Briefe. Und habe dann erst begriffen, eigentlich, was da vorgeht. Und sage auch, es ist natürlich, das ist dann vielleicht der größte. Heute kann man nicht mehr so malen, denke ich. Ich glaube, es wird sehr schwierig zu sagen, ich will jetzt da ansetzen, wie Van Gogh. Dann sagt man, es ist eigentlich immer ein schlechter Van Gogh. Deswegen liegt auch, glaube ich, daran, dass man, er ist so durchdrungen, er ist ja beinahe, er hat diese geradezu religiöse Hinwendung zu dem, was ist. Und die hat man denn oder dem hat man nicht. Und dann ist sie vielleicht, ich glaube, jeder würde fühlen, wenn sie gelogen ist. Aber so ungefähr. Und jetzt auf die Gegenwart beschaut. Ja, also zum Beispiel so eine Sache wie mit dem Christopher.
Tobias Duwe meint damit seinen Malkollegen Christopher Lehmpfuhl.
Wenn ich da zusammen mal sage, ich das. Ich begreife, wie er sich nimmt und wie er diese aus Freiheit und Lust nennt, dann sage ich, oh ja, davon möchte ich auch was haben. Und so geht es mir mit manchen auch der anderen Kollegen so, dass man sagt, so, da haben wir auch ein großes Glück, dass wir diese Nähe eigentlich ausgehalten haben. Ich glaube, das ist wirklich was, was dann später mal untersucht werden könnte. Das hat es ja nie gegeben, dass es 30 Jahre Leute miteinander aushalten in der Kunst. Hat es nicht gegeben, weil das praktisch nicht auszuhalten ist. Aber wenn man dann irgendwann zu diesem D kommt und sagt, oh Mann, jetzt sei doch mal nicht so verkrampft und nimm, was dir gut tut und über den Rest schwamm drüber. Dann kann man es 30 Jahre oder auch 40 Jahre machen.
Das war mein Gespräch mit Tobias Duwe. Ich bin total froh, dass ich seine Ausführungen zur Malerei, zum Prozess des Malens dokumentiert habe. Dieser Gedanke eines Filters ist spannend, was? Nach dem Interview haben mir einige zurückgemeldet, wie beeindruckt sie von seinen Erläuterungen waren. Neue Infos für ein besseres Verständnis. Was will ich mehr? Die Ausstellung Wind von West mit Bildern von Tobias Duwe in der Galerie 11 in Itzehoe läuft noch bis 6. November 2021. Solltest du diese Episode später hören, hat er ja noch etliche andere Möglichkeiten genannt, wo du dir seine Landschaftsbilder ansehen kannst. Tja, ich hoffe, du begleitest mich auch in der nächsten Episode meines Kultur und Wort Podcasts, wenn es wieder heißt, ran an die Kunst. Bis dahin!